dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres HotQ-Podcasts. Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder so in einem normalen Setting den Podcast aufnehmen. So,
ich nicht.
Wieso nicht?
Na, ich fand das ganz geil, so im Außendienst zwischendurch, gemütlich und andere Leute und naja.
Ja, das auf jeden Fall, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber ich freue mich, also ich glaube, viel mehr freue ich mich, dass wir es überhaupt geschafft haben, Podcast aufzunehmen, weißt du, wie ich meine?
Dem kann ich beipflichten, ja.
Ja, und ich glaube, viele Zuhörer werden sich auch freuen, denn ich habe in den letzten Wochen wirklich mehrfach die Situation gehabt. Ich meine, es war vielleicht auch der vielen Präsenztermine geschuldet, aber ich bin häufig angesprochen worden, wann denn der nächste Podcast kommt und das ja so schade ist, dass momentan so unregelmäßig ist. Aber ich glaube, da müssen wir eins klarstellen. Wir haben von Anfang an gesagt, als wir diesen Podcast wieder gestartet haben, wir nehmen uns zwar vor, das wöchentlich zu tun, es wird aber keine offizielle Kontinuität in diesem Podcast herrschen.
Kann ich es nochmal hören?
Nein, ich bin froh, dass ich das einmal ausgesprochen habe.
Und trotzdem falsch.
Oh nee, Kontinuität. Doch.
Nee, Kontinuität oder so. Ach, ich weiß es auch nicht. Kontinuierlichkeit. Das ist genau wie Technologie.
So, pass auf.
Nein, lassen wir das.
Kontinuität. Okay, ja gut, dann haben wir hier auch noch was dazugelernt heute. Das ist doch auch ganz schön.
Olli. Jetzt müssen wir noch die Löwenzahnmelodie einblenden.
Schade, den habe ich jetzt nicht auf meinem Pad hier.
Ja, das findet sogar der Peter lustig.
Okay.
Scheiße.
Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Das hat er jetzt nicht gesagt.
Ups. Das war niveaulos.
Ah, da kann ich.
Bin schon wieder pleite werden hier.
Das ist wirklich unfassbar.
Spaß.
Okay. Silence.
Ja, Ernst, komm wieder rein.
Ja. Okay, Olli, aber wir fangen jetzt nicht an mit wochenlangem Rückblick und so.
Nee, aber so ein bisschen grob, was ging so bei dir? Wir haben ja auch jetzt kaum geredet. Hat sich irgendwas verändert? Wir waren in Aschheim, da haben wir ja drüber gesprochen, aber war noch irgendwas? Gab es irgendein Erlebnis? Gibt es etwas, was dich beschäftigt?
Ja, wo soll ich anfangen? Es könnte ein Podcast über meine eigenen Empfindungen und Erlebnisse werden, aber nein, also so gravierend, dass es jetzt irgendwelche Relevanz hier an dem Thema hätte, eher nicht. Machen wir es kurz. Wir haben genug zu tun wie immer. Schwerpunkt liegt gerade so ein bisschen auf der Q-Point, auf der Ausstellerakquise und der ganzen Planung und so weiter und so fort. Und dann bei dir natürlich, also wir schreiben, glaube ich, mehr, als dass wir gerade miteinander sprechen, einfach um dann bestimmte Dinge zu implementieren, die ja im Hub von dir jedes Mal da neu ergänzt werden oder programmiert, eingetippt oder gepromptet werden, wie auch immer. Und das ist so die Kurzvariante, weil ich will dann lieber zum Thema übergehen, weil ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so mein Ding, über meine Wochen zu sprechen.
Ja gut, dann dann lass uns direkt ins Hauptthema übergehen. Alles gut?
Was war denn das überhaupt?
Hier neue Geräte von Alpha Theta.
Ah. Ja.
Ja.
Ja, über zwei sprechen wir, ne? Über den AN, also XDJ-AN.
Genau.
Und über den CDJ 1500X.
Ja, ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an, oder?
Nö, ich würde mit dem AN anfangen. Ich glaube, wir haben nämlich über den 1500er ein bisschen mehr zu sprechen.
Oh, okay, ja gut, dann dann fangen wir mit dem AN an.
Dann sprich doch mal zuerst deine Empfindungen als jemand, der schon etwas mehr daran sich ausprobieren konnte, als ich das tun konnte.
Ja, gut, so viel habe ich mich jetzt auch noch nicht dran ausprobiert. Er steht zwar gerade hier. Also ich werde da, wollte eigentlich gestern ein Video dazu drehen, aber dann kam Feuerwehreinsatz rein. Und dann war es erstmal vorbei mit Videos drehen. Ja, also ich sag mal so, was mir halt extrem aufgefallen ist, jetzt so vom Handling her, also von einfach von dem Haptischen her, ist das sehr ähnlich wie der CDJ 1500. Also ich habe das ja in meinem Video auch gesagt und da muss ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen auf das Video vom 1500X. Da haben ja ein paar Leute rein kommentiert, irgendwie so die ersten 3 Minuten geguckt, nur Werbeveranstaltung, scheiß Video. Ich weiß ja nicht, ob es den Leuten ins Hirn geschissen hat, aber vielleicht schaut ihr die Videos einfach mal zu Ende, weil ein persönliches Fazit kommt in der Regel bei so einem Video am Ende. Und da gehe ich auch auf Dinge ein, die nicht werbewirksam sind. Am Anfang sollte man immer eine neutrale Beschreibung von so einem Gerät machen und dann kommt man an die Dinge, die einem persönlich so auffallen. Und
lohnt das überhaupt, sich darauf einzugehen? Weil am Ende, du hast ja immer solche Leute, die irgendwie, egal was, du kannst einen Kugelschreiber ins Bild halten und sagen, der hat eine tolle Farbe, der schreibt gut und schon ist es eine Werbeveranstaltung, also bitte.
Ja, also ich weiß nicht, was manche Leute sich da denken, was sie sich einbilden und das finde ich auch einfach absolut drunter und ich muss das einfach auch mal kurz an der Stelle sagen, aber damit auch genug dazu. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich eben auch beim 1500X schon gesagt habe, dass der sich sehr plastisch anfühlt und genau dieses Erlebnis hat man auch am XDJ AN. Ich finde die Oberfläche an sich finde ich gut, weil die so ein bisschen angeraut ist und da sicherlich auch keine Fettfinger und so weiter dran zu sehen sind. Aber der obere Bereich, wo es Display ist, das wird halt wieder, das ist wie der FLX10, die Mixereinheit, das wird halt einfach vor Fett am Ende von so einem Abend, wirst du da einfach nur noch Fingerabdrücke drauf sehen. Finde ich immer so ein bisschen unpraktisch, aber ich glaube, man muss sich die Frage stellen, für wen ist dieses Gerät überhaupt gemacht? Also wen soll das ansprechen? Und da würde ich jetzt mal sagen, dass das erstmal keine professionellen DJs ansprechen soll, sondern eher semi-professionelle. Und da muss ich dann wieder sagen, finde ich es eigentlich ein gutes Gerät, ne? Also generell ist es ein gutes Gerät für diese Zielgruppe. Es ist halt einfach nicht es ist nicht das Gerät für mich.
Ja gut, aber das heißt ja nicht, wenn es nicht für dich ist, dass es nicht für Profis sein kann. Also
ja.
nur damit das jetzt nicht jemand falsch versteht. Also
ich weiß nicht. Also für mich ist es so ein bisschen der Nachfolger vom XDJ RX3.
Da tue ich mich schwer mit. Also ich würde.
Es kategorisiert sich leicht unten drunter ein. Da hast du vielleicht nicht Unrecht, ja.
Also am Ende glaube ich erstmal, dass wir uns, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch mal so ein bisschen das Design übergreifend anschauen. Also zum Beispiel das erste Produkt unter Alpha Theta im Controller-Segment war ja der Omnis Duo. Und fast zeitgleich kam ja auch ein Lautsprecher, die Wave 8. Und irgendwie haben alle Geräte irgendwas gemeinsam. Und das ist eine relativ, ich sag mal, modern anmutende, cleane Optik.
Und das finde ich sexy.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, dass der AN schon, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber also er ist minimalistisch. Na, da kommen wir später ja auch nochmal zu den gleichen Begriff, werde ich nachher nochmal erwähnen. Aber ich finde, das Gerät ist schlüssig, auf das Minimalste, auf das Notwendigste reduziert. Das finde ich gut. Das finde ich auch wirklich konsequent, weil ich gebe dir recht, ich sehe das nicht im High-End-Performer-Segment, ohne das jetzt als Markenbegrifflichkeit zu nutzen, sondern für Performance, also High-Level-Performance, sehe ich es nicht, auch wenn es durchaus machbar ist. Da gibt es einige Kollegen, die uns ja immer wieder eindrucksvoll demonstrieren, dass man auch am kleinen MIDI-Control-Pad außergewöhnliche Performances hinzaubern kann. Das sieht man auch auf YouTube zu Genüge, heiliges Blechle. Aber ich denke, dass dieses Gerät eine klare Zielgruppe hat. Und ich gehe mit, dass es nicht, wie gesagt, diese absoluten High-End-Geschichten sind, sondern dass es durchaus professionelle DJs sind, die sich zumindest professionell mit der Thematik auseinandersetzen, wo auch immer sie dann auftreten, ob öffentlich oder nicht. Aber ich finde es halt konsequent, dass die wesentlichsten Funktionen in den Fokus gehoben werden, nämlich die, die wir wirklich brauchen. Eine Funktion ist mir ganz besonders ins Auge gestochen und ich habe echt Jubel geschrien, als ich gesehen habe, wie die Loop-Sektion aussieht.
Ja, das stimmt, ich auch, ja, definitiv. Ja.
Ich weiß, dass es natürlich Pioneer und Alpha Theta Usern jetzt eine Umgewöhnung aufbürdet, wenn sie konsequent dabei bleiben, das muss man ja auch dazu sagen, aber ich glaube, es ist einfach, ohne das jetzt zu meinen, weil man von anderen Marken beeinflusst oder beeindruckt ist oder weil man das so sich angeeignet hat, aber ich finde es einfach die schlüssigere Lösung, mit so einem Drehencoder so eine Loop-Sektion zu steuern. Also das fand ich halt sehr, sehr geil, dass das jetzt hier so umgesetzt wurde, werden wir nachher auch nochmal drauf kommen, bei dem anderen Gerät. Und generell ist es halt so, dass dieses Gerät ein absolutes ich sag mal, das ist ein Statement. Sich so ein Gerät zu holen, ist ein Statement, nämlich du hast eine solide Grundbasis mit zwei Kanälen und die hat ja trotzdem alle möglichen Funktionen, die man sich sonst so allgemein im aktuellen Segment so vorstellen kann. Vieles ist aber eben über die Touch-Funktion Software basiert. Und das, was wir wirklich für vernünftige Übergänge, für die Basics und Co. brauchen, ist alles in Hardware noch drauf. Also deswegen, wie gesagt, ich finde es absolut schlüssig, ich finde es gut. Und die Zielgruppe sieht für mich so aus, dass man dieses Gerät wirklich entweder als Pendant zu den großen Geräten zu Hause im Homestudio stehen hat oder auch mal dann mitnehmen kann und auch durchaus in Clubs spielen kann damit. Da, wo wenig Platz auch da ist. Und dann muss man aber eben auch sagen, werden sich wahrscheinlich am meisten die Leute damit anfreunden können, die ohnehin auch ein, ich sag mal, sauberes und schlichtes Beatmatching beherrschen und beherrschen wollen, ohne jetzt permanent nur mit irgendwelchen Effekten beschäftigt sein zu wollen, weil sie, also, schwierig. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Die Hate-Kommentare sind jetzt vorprogrammiert, aber ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr viele Kollegen gibt, die sich in der Langeweile, während ein Titel läuft, irgendwie ein bisschen overhypen, indem sie tausende von Effekten und Möglichkeiten ausprobieren, um den Sound so zu verändern, dass es so aussieht, als würden sie was tun.
Ist dir aufgefallen, dass das Gerät keine Sync-Taste hat?
Ja. Und das ist, ja. Ist ja auch das, warum ich das gerade so sagte. Leute, die halt das Beatmatching auch beherrschen wollen.
Ich finde das mega geil, weil ich habe mir lange Gedanken gemacht, ne, für wen also könnte das Gerät das Passende sein. Und ich empfehle ja sehr, sehr gern Leuten für den Einstieg den SC Live 2. Oder sowas wie den Numark Mixstream Pro, den der ja auch Standalone ist, der Zweikanaler. Warum tue ich das gerne? Weil das Geräte sind, die für den Einstieg mega sind. Du brauchst nicht unbedingt einen Laptop. Du hast Streaming direkt inkludiert. Du kannst als Normalo, als Normalsterblicher deinen Streamingdienst Apple Music mit verbinden und kannst dann mit der gestreamten Musik üben. Und ich finde das einfach ein ultra geiles Einstiegsgerät, auch wenn das ein teures Einstiegsgerät ist. Aber ich meine, Leute, die Pferde haben und anfangen mit Reiten, die wissen, dass ein Hobby Geld kostet. Ja, und egal welches Hobby ich mache, gut, Pferd ist jetzt vielleicht nicht das gute, beste Beispiel, weil es schon extrem teuer überlegt, ist.
Wo hast du das denn her jetzt?
Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Aber es gibt ja auch andere teure Hobbys. Ne? Also ich habe jetzt hier gerade Jugendfeuerwehr. Ja, das kostet eigentlich gar kein Geld. Was haben die Eltern von einem Kind bei uns gemacht? Haben den Feuerwehrstiefel für die Jugendfeuerwehr gekauft von Hikes oder sowas, keine Ahnung, die auch sehr teuer sind. also jedes Hobby kostet irgendwie Geld. Und ich glaube, wenn man so das Hobby DJ oder wenn man anfängt, DJ werden zu wollen und hat vielleicht so diesen ersten Schritt mit so einem billigen Controller gemacht, den man am Handy anschließt und will den nächsten Schritt gehen, dann ist, glaube ich, das wirklich eine Überlegung, weil man hier wirklich die Basics vor sich hat. Also man, was macht man an diesem Gerät? Da machst du keine riesigen Experimente. Da legst du auf, wie man auflegt. Also so das, wirklich genau, back to the roots. Mhm. Ja. Mhm. Und das feiere ich. Ich feiere das an dem Gerät. Dieses aufgeräumte Layout auch mal aus der Sicht von jemandem, der anderen das Auflegen beibringt. Ja. Was habe ich, wenn ich einen Schüler, einen DJ-Schüler jetzt vor so ein Gerät stelle, wie den AZ? Der ist völlig überfordert von den ganzen Reglern, Knöpfen und Dreh und was weiß ich. Und hier hast du nicht gesehen. Da ist doch sowas echt geil.
Absolut. Und ich bin auch der Meinung, dass das Ding State of the Art in Schulen werden wird. Also da bin ich fast überzeugt von.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Und am Ende ist es ja auch dadurch, dass er ja trotzdem die allermeisten Funktionen innehat, die jetzt dann vielleicht hinterm Touchscreen erst, sagen wir mal, sich zeigen, ist es trotzdem ein Gerät, mit dem du bis ganz zum Schluss auskommst, nämlich bis zu dem Moment, wo es dann wirklich mal auf eine größere Bühne geht, wo du dann vielleicht den Sprung machen solltest zu entweder Player-Segment, Player-Mixer-Kombi oder
einem größeren Controller. Dann hast du aber den größten Abfick ever. Weil wenn du dann von dem Gerät an einen CDJ 3000X gehst, ja, dann regst du dich jedes Mal, wenn du einen Loop setzen willst, auf.
Ich glaube ganz fest daran, dass es bis dahin, wenn du dir jetzt als Schüler oder als Quereinsteiger oder eben als einfach interessierter oder versierter Fortgeschrittener so ein Ding kaufst, ich gehe davon aus, dass wir in 1 bis 2, vielleicht auch 3 Jahren noch ein weiteres Gerät haben, was das Ganze dann lösen wird. Aber ich verstehe deine Bedenken.
Meinst du? Ich bin mir da echt unsicher, weil das hat mich wirklich so gewundert, als der 1500er rauskam mit diesem Drehencoder auch, dachte ich mir so, das ist irgendwie inkonsequent jetzt, ne? Weil der 3000X ist ja jetzt gerade rausgekommen und für mich wäre es nur schlüssig gewesen, da eine Linie dann beizubehalten. Und ich meine, die haben den Drehencoder, haben sie...
Da kommen wir gleich zu, warum ich glaube, dass der 1500er gekommen ist. Das machen wir aber gleich. Jetzt bleiben wir erstmal noch beim AN. Wie gesagt, ich bin trotzdem der Meinung, dass dieses Gerät sich etablieren wird und dass es das Richtige ist, auch gerade für Streaming-DJs und Co., die wirklich ein absolut verlässliches Gerät da haben. Und das Geile ist eben, es ist halt Standalone und du kannst es eigentlich in jedem erdenklichen Setup auch verwenden.
Ja.
Ne? Und das finde ich halt mega cool.
Ja, das ist auch.
Was ich sehr schade finde, ist natürlich, dass diese kleinen Switch-Schalter hier zum Umschalten an der Effekteinheit zum Beispiel, das finde ich jetzt ein bisschen nicht ganz so geil gelöst, weil selbst wenn du eine solide Performance dann ablieferst und du im Beat-Matching beschäftigt bist, also finde ich die Dinger auch gerade für meine Klodeckelhände nicht so förderlich. Da finde ich so einen Drehregler schon geiler, wo du die Effekte umschalten kannst. Ne? Oder wo du dann auch wählen kannst, auf was sie angewendet werden. Das hätte ich mir schon dann eher gewünscht, dass man das ein bisschen besser zugänglich hat. Aber okay, wir müssen Kompromisse machen. Ne? Also im Endeffekt ist ja auch preislich zu den anderen Controllern noch ein ganz schöner Schwung vorhanden.
Das auf jeden Fall. Was kostet der jetzt Marktpreis? Hast du das gerade im Kopf?
Ich glaube so um die 1,1, 1,2 so in der Drehe.
Guck gerade mal. Ja, 1.150 Euro bei ProLighting. Also 1.149, ja. Also ich finde preislich, wenn man es dann halt vergleicht mit den anderen Geräten, sortiert der sich schon sehr gut ein.
Absolut. Finde ich. Und ich sehe, das wollte ich vorhin nochmal sagen, ich sehe das Gerät nicht als den Nachfolger vom RX3, weil da ist doch nochmal noch ein mehr Umfang, auch gerade, ne, für diejenigen, die ein bisschen mehr rumspielen wollen. Ich sehe es eher als Nachfolger, ganz vorsichtig gesagt, für den Omnis Duo. Ich glaube, der Omnis Duo war nicht der erwartete Erfolg, aber trotzdem haben wir jetzt hier einen ähnlichen Funktionsumfang, auch abgespeckt. Meinst? Nur halt, dass es von den Hardware-Maßen etwas größer ist. Aber ich glaube, dass vielleicht auch das Feedback entsprechend ausgefallen ist, dass die Hardware-Maße für den Omnis Duo nie ein Kaufkriterium waren, sondern man sich einfach ein schlichtes, einfaches Gerät, sei es als Backup für Prepare-Lösungen oder sonst irgendwas, dass sich das so gewünscht wurde und dass das deshalb vielleicht eher so in diese Sparte reingeht. Dass man den Omnis Duo, also das ist eigene Empfindung, ne, auch gerade dieser, alles was so extrem minimalistisch, das stört mich ja auch so extrem beim Prime Go und sowas. Ne, diese extrem kleinen Jogwheels und sowas alles, also am Ende, nur fürs Abspielen, dass ich es irgendwo für Background oder für ein Lounge-Set irgendwo brauche, dann kaufe ich mir trotzdem nicht so ein Mini-Ding, weil dann würde ich mir schon eher, und da geht's jetzt genau hin in diese Richtung, kaufe ich mir dann schon eher einen, der ein einigermaßen standardisiertes Format hat, auch in der Größe. Und wenn er dann die abgespeckten Funktionen hat, dann reicht mir das auch. Ich will nicht überladen werden, wenn ich einfache, schlichte Sets spielen will, sondern ich möchte ganz einfach alles im schnellen Zugriff haben. Ich möchte eine Übersicht haben, es soll clean sein. Und dafür, finde ich, ist das eigentlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Omnis Duo und dem AN, würde ich mich definitiv für den AN entscheiden. Das ist so meine Einstellung.
Das ist super spannend. Also ich glaube nicht, dass das ein Nachfolger für den Omnis Duo ist. Einfach weil...
Glaube ich auch nicht, aber das ist so meine Sichtweise.
Also so, wenn es ein Nachfolger von einem bestehenden Gerät ist, dann musst du wahrscheinlich ganz weit zurückgehen. Dann ist es wahrscheinlich ein Nachfolger vom XDJ R1 oder sowas. Kennst du den noch? Den konnte man damals auch CDs reinschieben. Aber da...
Oder vom T1.
Auf jeden Fall.
Und ich kenne Kollegen, die sind noch mal im T1 unterwegs.
Ach krass, das gibt's?
Ja.
Der wurde verkauft, doch. Das wusste ich gar nicht.
Ohne Witz.
Krass.
Das ist, und jetzt guck dir das Layout vor allen Dingen mal an. Also auch die Materialien und Co.
Ja, auf jeden Fall zum Omnis Duo muss ich sagen, ich glaube, dass der gar nicht so unerfolgreich ist, wie man denkt. Ich glaube, dass einfach, also ich sehe den halt häufig in Instagram-Videos.
Okay.
Ich denke, dass gerade so für diese Straßen-DJs ist der wirklich genau das Richtige. Und da siehst du den auch oft.
Ja, okay, wie gesagt, also da scheiden sich dann auch bei uns die Geister, das ist okay. Aber also wir wollen uns jetzt sowieso auf nichts einigen, weil am Ende ist es ja dafür da, dass wir uns hier austauschen und einfach mal verschiedene Sichtweisen präsentieren. Was mich ein bisschen stört, ich habe jetzt noch nicht die Zeit für eine Tiefenrecherche gehabt, aber was mich stört, ist tatsächlich, dass es keinerlei Angaben über Soundkarten und Co. gibt.
Ja, das habe ich auch vergeblich gesucht für mein Video gestern. Und das bin ich so gar nicht gewohnt, weil das Pioneer eigentlich immer schon relativ transparent macht. Und da heißt es ja immer so Apple-mäßig so, wir haben noch besseren Sound und noch geiler und was weiß ich was. Vermisse ich da auch. Also irgendwie ist das scheinbar interessiert es nicht mehr, ist nicht mehr wichtig oder so.
Naja, oder es soll vielleicht auch nicht interessieren. Ich weiß es nicht. Also ja, wenn man jahrelang mit all den Geräten so transparent umgeht, und das ist ja nach wie vor so, also auch, wie gesagt, 1500X und Co., da findest du alles gar kein Problem. Zu diesem Gerät irgendwie nicht.
Ja.
Sollten wir mal nachfragen.
Ja, das stimmt. Keine intensiveren Angaben, das ist mir auch aufgefallen. Aber Frequencies und uns.
Suchst du direkt bei der Alpha Theta Seite?
Ja.
Spannend. Na, schau mal, ob du fündig wirst.
Nur die Frequenzgänge.
Genau.
Ja.
Okay, wollen wir rüberschwenken zum anderen Gerät?
Gehen wir zu der anderen Gerät, okay.
Der andere Gerät. Der Gerät wird niemals müde.
Der Gerät kann auch machen, deine Fingernägel hart, nachdem du haben lackiert.
Ey, ohne Scheiß. Du steigst auch voll ein mit etwas, wo ich echt sage, ich habe mir das Ding angeguckt und habe gedacht, krass, Kannst du da einen Akku reinstecken oder?
Nee, ohne Scheiß, als ich das Gerät gesehen habe, dachte ich, und da habe ich wirklich die Marketingbilder gesehen, mein erster Gedanke war, Alter, sieht das sexy aus. Ich glaube, ich kaufe mir 2, 3 davon und dann noch einen schönen Mixer dazu, einfach nur, weil es geil aussieht. Ohne Scheiß. Also, und dieses Fach, das da unten ist mit dem USB drin, ich finde das so schlau gelöst. Ich finde, das ist das innovativste neben dem Drehencoder an diesem Gerät insgesamt.
Ja.
Guck mal, was für ein Fick ist das, wenn du mit 4 CDJs spielst, was man auf einem Festival ja regelmäßig hat und du hast oben deinen USB-Stick drin, ja, und langst vom einen Display ans andere rüber. Wie oft ist man da schon an dem USB-Stick oben hängen geblieben, weil man vom einen Display zum anderen rüber geht?
Da brauchen wir nicht streiten. Da brauchen wir gar nicht streiten, weil das ist hundertprozentig unterschrieben, dass die obendrauf in meinen Augen auch echt ungünstig
so,
sind.
Also. Und dann machst du den Port jetzt hinten rein. Dann hast du jedes Mal den Fick, den Player da hochzuheben, irgendwo hinten das Ding da rein zu fummeln, da findest du das Loch kaum, ja. Das ist auch einfach scheiße. Das da vorne, da unten drin, das ist geil. Da ist der USB-Stick geschützt, da zieht dir auch kein Gas den USB-Stick ab, da bleibst du selbst nicht dran hängen, da musst du nicht rumfummeln wie so ein Idiot. Und beleuchtet ist das Fach auch noch, dass du das Loch findest. Also das hätte ich gerne zu Hause auch.
Ja, das kann man jetzt, also ja, es ist wirklich schlau, aber es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht das Feature, wo ich sage, krass, deswegen kaufe ich mir so einen Player. Ja, sieht gut aus, aber man hätte diesen Schacht auch etwas dezenter lösen können, wäre genauso sinnvoll gewesen. Aber das ist in Ordnung. Das ist Design und ich finde, ja, ich gebe dir recht, das sieht gut aus.
Aber warum dezenter lösen? Ich finde auch die Größe genau richtig, weil ich habe das mal ausprobiert. Du kannst da halt auch super so eine Sandisk-Festplatte reinlegen.
Ja, siehst du, dann wäre da vorne so eine kleine Abrutschkante noch gut gewesen. Oder der Boden hätte noch ein bisschen gummiert sein können, dass sie nicht nach vorne rausfallen können. Man kann über so viele Dinge sprechen. Also halten wir fest, das ist echt eine schlaue Lösung. Das ist wirklich super, aber ich würde es jetzt nicht overhypen. Also,
und aber dann, ansonsten
ja, es ist beleuchtet, oh Gott.
Und du kannst die Farbe einstellen. Aber UV gab es tatsächlich nicht. Ich habe geguckt.
Ja, geil wäre noch so ein kleines Schiebefenster, wo du zumachen kannst und dir zwischendurch wie in der Mikrowelle noch einen Snack warm machen kannst.
Ja, gab's ja jetzt wirklich auch die wildesten Mockups und Witzbilder mit diesem Player, gell? Aber ich find's sau cool, weil letztlich ist das ja die geilste Marketingkampagne, die du als Firma überhaupt haben kannst. Das Ding ist ja quasi viral gegangen in der Szene.
Ja. Macht Sinn, in jedem Fall. So, ich nehme jetzt mal hier kurz das mit zur Hand. Und zwar hat sich mir eine Frage gestellt.
Ja.
Wir hatten darüber schon mal am Rande philosophiert, aber ich war der Meinung, dass man bei noch Pioneer damals, jetzt dann Alpha Theta, irgendwann mal die Philosophie gefahren ist, dass ein CDJ-Player auch noch mit einem physischen Medium arbeitet und ein XDJ dann quasi der Media-Player ist. Und ich verstehe jetzt nicht, bin ich vielleicht der Letzte, der das noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber ich verstehe nicht, warum das Ding jetzt auf einmal wieder ein CDJ ist und kein XDJ. Ich meine, gut, okay, die XDJs sind jetzt überwiegend auch Controller geworden, aber auch das ist ja schlüssig, weil sie viel nur mit digitalen Medien, also mit nicht mehr mit physischen Medien arbeiten. Aber irgendwie, ja, ist jetzt nur hohes Niveau, aber ich bin über diese Frage gestolpert.
Also wir haben ja schon seit dem CDJ 3000 kein Laufwerk mehr im Player drin, ne? Also der CDJ 3000 hat kein Laufwerk und der 3000X auch nicht.
Mhm.
Ich würde einfach sagen, es war ein riesen Missverständnis der Community, dass CD für Compact-Disc steht. Das stand wahrscheinlich schon immer für Club-DJ.
Mhm.
Keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade was so spontan?
Das ist ja gut möglich, aber warum hat man dann irgendwie zwischendurch noch den XDJ 1000 und sowas gebracht? oder ja 1000 MK2 und Co. oder XDJ 700.
Ich habe keine Ahnung.
Genau, also okay, also wir wollen es nicht überbewerten. Ich dachte, ich werf das mal so einfach rein. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Ding XDJ 1500X heißt. Okay, ist zweimal X,
ist aber auch Kacke. Ich hätte aber auch beim 3000er erwartet, dass er XDJ heißt. Und ja, guck. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch einfach aufgegeben, mir über die Namensgebung von Firmen ihren Produkten Gedanken zu machen. Es gibt nur wenige Firmen, die da wirklich ein Konzept dahinter haben. Und das versteht man meistens auch nur, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Hm. Steinige zum Beispiel. Der hat so ein paar Produkte. Und ich finde das geil.
Ich hab gerade eins im Kopf.
Ja, ich auch. Nee, ich habe ein paar im Kopf. Aber und ich finde das geil, ja, wenn es dann so eine firmeninterne Geschichte da hinten dran gibt. Aber ich glaube nicht.
Ja, das stimmt.
Ich glaube nicht, dass das hier der Fall sein wird. Ich, keine Ahnung. Man müsste vielleicht wirklich mal direkt von Alpha Theta mal jemand fragen, der da in der Namensgebung dabei sei, ist dabei war. Aber da musst du ja weit zurückgehen und wahrscheinlich wird die Person, die damals entschieden hat, dann plötzlich ein XDJ, ich glaube 1000 war das, der da damals rauskam, warum man den dann XDJ genannt hat und nicht CDJ und warum man die CDJ jetzt CDJ lässt und wahrscheinlich, weil es halt schon immer so war.
Ich erinnere mich damals an Publikationen, wo es genau um das Thema ging, dass man das XDJ, also das X dafür symbolisch hingestellt hat, dass es halt also dass alle Medien sich quasi vereinen und
aber das war doch nur eine Spekulation auch von Bonedo oder so damals. Das war ja nicht eine offizielle Aussage von damals noch Pioneer-DJ.
Wie gesagt, ich will mich da auf gar nichts berufen. Ich bin nur der Meinung, irgendwie sowas gehört zu haben. Du kannst recht haben, dass es damals schon Spekulationen waren. Nur, ich weiß auch nicht, warum sich das so in meinem Hinterkopf verankert hat. Keine Ahnung. Aber lass uns einfach mit bisschen Technischem weitermachen, weil ich weiß nicht, ob die Leute sich für den Namen
wir werden da nicht weiterkommen mit diesem Thema. Keine Chance.
Nee.
Ja, aber
das war richtig.
Halten wir fest, ich meine, es ist eine gewohnte Bezeichnung, ja, das ist jetzt nichts, war jetzt nichts für mich völlig Außergewöhnliches, aber das Gerät an sich finde ich schon außergewöhnlich für so einen Player, auch wenn man den mal sich anschaut im Vergleich zu den anderen Playern, die es so gibt und gab von Alpha Theta und von Pioneer, dann finde ich, sieht der schon optisch ganz anders aus. Also der erinnert mich am meisten noch an, ich würde mal sagen, so den CDJ 800 oder so oder 1000, also an die ganz alten, ne, weil die waren auch so ganz back to the roots.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass sich dieses Gerät nicht an eine bestehende Usergruppe wendet.
Ja.
Oder an den klassischen Club-DJ, der damit der in diesem Segment unterwegs ist und CDJ gewohnt ist. Ich glaube nicht, dass es der klassische Zielkunde ist. Bevor ich jetzt dazu komme, wo ich das Gerät sehe oder für wen ich es interessant sehe und wo ich glaube, die Zielgruppe liegt, würde ich nochmal zur Optik zurückkommen. Also du hast gerade gesagt, es sieht deutlich anders aus. Ja, ich glaube, das ist auch sehr bewusst gemacht.
Das
und ich glaube, hier ist auch sehr viel mit Bewusstsein rangegangen worden, dass das ein kleines bisschen Touch of Consumer Product hast. So ein bisschen, ne, hat so ein bisschen was von Hi-Fi irgendwie. Na, auch gerade mit den Customized Seitendingern und so, keine Ahnung. Also das ist schon so ein bisschen aussieht, als könnte man sich das im Homestudio auch schick machen. Aber ich glaube, das ist nicht nur fürs Homestudio gedacht.
Ja, definitiv nicht. Und weißt du, was für mich so auch einer der ersten Gedanken war? So, wie sick muss das aussehen in so einem geilen DJ-Tisch, wie ich den hab, wo die so dann eingelassen sind und dann noch der passende Mixer dazu in der gleichen Optik, den es ja leider nicht gibt. Aber das ist ein anderes Thema.
Noch nicht.
Also so ein Setup als Hochzeits-DJ dann, ja? Ey, das ist schon, ich finde das ultra sexy. Gefällt mir unfassbar gut.
Ja, ich glaube, dass es da auch keinen passenden Mixer optisch dazu geben wird, weil die Optik Und diese reduzierten Features, die wir jetzt wie, also diese reduzierten Hardware-Features, die wir jetzt auch das Pendant zum AN sehen, ich glaube, das ist ganz bewusst so gemacht für eine ganz bestimmte Zielgruppe, die bis dato noch gar nicht so vollends erschlossen ist. Denk mal an diese ganzen Kollegen, die da draußen unterwegs sind und wirklich einen unfassbar geilen Job machen, aber analog spielen.
Mhm.
Es gibt so viele DJs, die da draußen noch auch als Performer auf der Bühne unterwegs sind, also als Live-Performer, analog spielen oder eben auch DVS, ist ja wurscht, und die primär mit dem Mixer arbeiten.
Mhm.
Und jetzt stell dir vor, du hast, keine Ahnung, einen Gig oder sonst irgendwas und du hast immer wieder Schwierigkeiten, dass du für bestimmte Tracks oder dass du neue Tracks schon spielen musst, aber vielleicht noch nicht an die Platte rangekommen bist oder sonst irgendwas dergleichen. Und du brauchst als auch ein DJ, der sich darauf spezialisiert hat, in diesem Segment und so zu performen, du brauchst halt doch irgendwie eine Möglichkeit, ein wenig mit der Zeit zu gehen. Und ich glaube, dass dieser Player dafür geeignet ist und vielleicht auch gedacht ist, um das Setup so zu ergänzen, dass du wenigstens einen multifunktionalen Player als Ergänzung zu einem analogen Setup stellen kannst und der alle möglichen Funktionen hat, die moderne Welt bietet, aber trotzdem so clean ist, dass du den nebenher eben auch mal für ein, zwei Titel digital in dein Set einbauen kannst.
Finde ich ein spannender Gedanke und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit in die Entscheidung eingeflossen ist. Aber meine ganz andere random Frage. Ist es dir schon mal passiert, dass du deinen Laptop, dein MacBook aufgeklappt hast, nachdem du vielleicht am iPad oder am Smartphone gearbeitet hast und mit dem Finger aufs Display getoucht hast? Weil du dachtest, du kannst jetzt mit dem Finger hoch und runter scrollen?
Nö.
Schade. Also mir ist das schon passiert. Sonst würde ich das jetzt gerade nicht als Beispiel bringen. Ja, dass ich irgendwie so voll in Gedanken war und hat dann mein MacBook aufgeklappt und vielleicht gibt's ja da draußen noch irgendein Mensch außer mir, dem das auch mal passiert ist, der das jetzt gerade hört. Schreibt mir gerne, sonst muss ich mir Gedanken machen. Aber mir ist es durchaus schon passiert und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht auch einfach eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Gut, vielleicht liegt es auch daran, Olli, dass dir das noch nicht passiert ist, aber das ist ein anderes Thema.
Alter.
Sorry, der kam gerade spontan. Vielleicht liegt es auch, also hat man sich da auch wirklich ganz bewusst dafür entschieden, mehr ins Display zu packen, weil wir in unserem Alltag heute es so gewohnt sind, an Touchscreens zu arbeiten, dass das letztlich einfach auch nur intuitiv ist, wenn solche Funktionen auf dem Screen liegen. Und ich glaube auch, dass gerade die Leute, die viel mit dem iPad oder generell mit dem Touchscreen arbeiten, dass die tatsächlich damit auch weniger ein Problem haben, dass so viele Funktionen hier ins Display gewandert sind. Weil die Funktionen sind ja alle noch da, ne? Die Sync-Taste ist da, Master-Tempo etc. Es ist alles da. Es ist halt nur ins Display gewandert.
Mhm. Okay. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, eine Sync-Taste habe ich da jetzt nicht gefunden, aber das ist ja auch wurscht, bräuchte ich jetzt vielleicht wahrscheinlich in der Konstellation auch nicht.
Sync-Taste ist im Display.
Ich dachte jetzt von der Hardware.
Das meine ich ja. Es sind all diese Funktionen oder auch Umschalten von dem Shop-Wheel von Vinyl auf normale Bedienung und umgekehrt oder Vinyl-Speed, also dieses Auslaufen. Das kannst du jetzt alles im Display halt einstellen, ne?
Ja, ist okay. Also das sind ja, wie gesagt, die Features, die jetzt nicht primär für einen Übergang sofort notwendig sind, die stellst du langfristig ein, deutsch gesagt. Also außer den Sync natürlich. Und dann möchte ich nochmal legitimieren, ja, ich verwende auch Sync gelegentlich, auch bestimmten Übergangstechniken, natürlich.
Nein!
Natürlich, wenn du an zwei Tracks... Ja, wenn du an zwei Tracks zeitgleich die Geschwindigkeit ändern musst, dann ist das schon geil, wenn du nur einen Fader benutzen musst. Aber Ich bleibe trotzdem dabei. Natürlich wird das eine Rolle gespielt haben, dass bestimmte Features ins digitale Menü wandern, weil da die Zielgruppe jünger wird. Aber ich glaube, dass dieser Player ganz bewusst nicht als vollwertiger Performance-Player konzipiert ist, sondern er ist eine Ergänzung für bestehende Sets, die anders funktionieren als der rein digitale DJ, der mit USB-Sticks arbeitet. Das ist mein fester Glauben, dass es eine Ergänzung der Produktpalette ist für diejenigen, die sich jetzt nicht ein CDJ 3000X holen wollen, können, müssen, weil sie einfach einen vollwertigen Media-Player brauchen, um einfach ihr Setup schlüssig zu erweitern, um da vielleicht flexibler zu bleiben. Das ist meine Meinung.
Ja, das sehe ich genauso. Das unterschreibe ich so.
Und dafür ist das Ding geil.
Definitiv. Ich finde den nach wie vor, ich finde den optisch mega sexy.
Ja. Und zumal, der ist ja auch in dem kompakten Maß und mit dem Anschluss, also nicht das Anschlussfeld hinten im Backpanel, sondern vorne mit einem Nagellackschachter, der ist dafür prädestiniert, ihn auf eine Art Stand zu stellen. Und dann hast du dein analoges oder DVS-Set, hast du ganz normal bei dir auf dem Tisch stehen und das Teil kannst du entweder links und rechts daneben stellen oder auf so einen Stand, so ein bisschen erhöht. Und dann kannst du da zwischendurch auch mal, meinetwegen vielleicht auch als Sampler oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber du kannst halt jederzeit einfach auch digital einen Track auf deinem USB-Stick einfach einspielen. Und hast dann auch ganz andere Möglichkeiten, als wenn du nur rein analog spielst und dann natürlich ein bisschen begrenzter bist. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, ist das ein richtig geiles Ding für noch deutlich mehr Leute interessant, als es der CDJ 3000X wäre.
Ja. Ja, geh ich mit.
Und jetzt kommt mein Wermutstropfen.
Oh ja.
Du wolltest schon fertig machen.
Nee, ja. Ich wollte noch was anderes. Ich wollte noch ein ganz neues Thema aufmachen.
Nee, dann muss ich das erst fertig machen, weil eines müssen wir uns da natürlich auch bewusst sein, das ist ein Gerät, das natürlich jetzt auch vom Preis her eine Kampfansage ist, also im Universum von Alpha Theta, muss man dazu sagen, weil es ist jetzt auch kein Einsteigerprodukt, auch nicht im Preissegment, aber wo wir ganz klar Abstriche machen müssen, ist hier, und das habe ich nämlich auch mir als erstes angeguckt, in der Soundkarte. Na, also wir haben doch deutliche Unterschiede. Ich nehme mal als Hauptpointer den 3000X. Ne? Das ist ja so ein bisschen, also State of the Art. Na, da reden wir bei einem 3000er zum Beispiel von einem 32-Bit DA-Wandler. Mhm. Und den hat selbst der XDJ 1000 schon gehabt. Und erst davor waren es so noch die 24-Bit-Wandler, das so 700er, 350er und so weiter und so fort. Und hier haben wir jetzt auch 24-Bit, das ist okay, absolut, aber wie gesagt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir hier Abstriche machen müssen. Und ich glaube, dass da, wo das Gerät in meinen Augen primär einsetzbar ist, ist es jetzt auch nicht so extrem relevant. Da reden wir dann eher, da finde ich es schon spannender, zum Beispiel die Signal-to-Noise-Ratio, also Signalrauschabstand. Der ist schon mit 10 Dezibel geringer. Na, beim Signalrauschabstand, nur zur Erklärung, muss man ja immer das Verhältnis sehen zum Audiosignal und dem Eigenrauschen. Und je höher der Dezibelwert dazwischen ist, umso sauberer kommt das Signal rüber durch die Vorverstärkung. Na, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem analogen Setup arbeiten, haben wir Phono-Vorverstärkung. Da liegt meistens der Abstand bei, keine Ahnung, so um die 80 bis 90 Dezibel. Und bei High-End-Geräten wie eben Alpha Theta Pioneer so im Schnitt bei 110, 115. Ich glaube, 115 ist der 3000er.
Ja.
Und hier haben wir beim 1500er, du sagst ja, hast du die Liste vor dir?
Ja.
Ah, okay. Und beim 1500X haben wir jetzt nämlich 105. Also das kann man schon mal mit berücksichtigen. Genauso wie Clear-Faktor ist natürlich auch ein bisschen höher. Sind jetzt wirklich Nuancen. Na, der Clear-Faktor wird wahrscheinlich in dem Maße, wo wir uns hier generell bei diesen Geräten befinden, wird der so gut wie gar nicht bemerkbar sein. Also absolut nicht. Na, und in der Soundkarte am Ende Abtastraten und so weiter haben wir jetzt auch keine 96 Kilohertz mehr. Das ist ja das, womit Alpha Theta und Pioneer zu Recht auch immer geworben haben mit High-End-Soundkarten, die eben 96 Kilohertz und 24 Bit bringen. Na, also die Abtastrate, die 96 oder 44,1 Kilohertz sagt halt, wie oft das Signal abgetastet wird pro Sekunde. Und je höher dieser Wert ist, umso klarer und sauberer wird natürlich das Signal. Ne? Genauso mit der Bit-Tiefe, da geht es dann nochmal um die um den Dynamikumfang. Je höher der Wert, umso sauberer das Signal. Aber das wollen wir gar nicht so sehr ins Gewicht legen. Ich finde, dass es dass die Werte der Soundkarte für so einen Player absolut trotzdem im High-End-Profi-Bereich liegen, aber es ist halt schon noch ein Stück tiefer als beim CDJ 3000.
Ja, definitiv. Definitiv.
Also bei beiden.
Ja.
Ich glaube, die Werte waren, glaube ich, identisch bei 3000 und 3000X.
Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, das eigentliche Thema, was ich anschneiden wollte, das besprechen wir im nächsten Podcast, weil ich glaube, darüber werden wir auch länger sprechen. Aber was ich nochmal so ein bisschen drauf eingehen wollen würde, ist, was man natürlich ganz klar sieht anhand der Releases, die Alpha Theta jetzt hier rausbringt, ist, dass sie nach wie vor auch an diesen, ich sag mal, eigenständigen Playern festhalten. Also es scheint ja wirklich so zu sein, dass man sagt, okay, diese Player, die sind weiterhin relevant und haben weiterhin Bestand und deswegen bringt man jetzt auch so ein Gerät auf den Markt, was, ich will jetzt nicht sagen, für den Einsteiger das Richtige ist, aber eben nicht das High-End-Produkt ist, ja, wie jetzt der CDJ 3000X. Und das finde ich spannend insofern, weil man von anderen Unternehmen jetzt halt in der Gerüchteküche, das ist jetzt nichts Offizielles, aber in der Gerüchteküche nämlich hört, dass man aus diesem Segment rausgeht. Ne? Also um da jetzt direkt mal Namen zu nennen, bei Denon DJ und auch bei Rain. Also Rain habe ich ein Gerücht gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich Flurfunk. und noch nicht mal das eigentlich. Aber ich habe das Gerücht gehört, dass es keine Rain-Mixer mehr geben wird. Also dass man hier keine Mixer mehr baut. Und bei Denon fehlt mir auch schon lange die Ankündigung oder mal zumindest irgendwie ein Gerücht darüber, dass ein Nachfolger vom SC6000 kommen soll. Ne? Also es sind irgendwie auch gefühlt gar keine Anstrengungen in die Richtung.
Ja, das denke ich wird sich auch langfristig, auch wenn das jetzt noch 5 bis 10 Jahre dauern könnte, vielleicht geht es auch schneller, aber ich habe ohnehin den Eindruck, dass sich die beiden großen Brands voneinander in der Zielgruppe entfernen. Dass Alpha Theta doch eher stark den Fokus noch auf dem Club-DJ belässt, der eben auch in der modularen Schiene unterwegs ist, also Mixer, Player, klassisches Setup. Und die In-Music-Gruppe eher so in diese Controller-Segmente geht, die doch eher bei diesen Event-Mobile-DJs oder eben beim Querbeet-Publikum ankommen.
Ich weiß nicht, ne? Das macht aus meiner Sicht irgendwie gar keinen Sinn, weil die In-Music-Gruppe mit Arkay und so ja auch voll die Producing- und Performance-Geräte schon hat, jetzt Native Instruments noch aufgekauft. Also da ist ja schon viel Potenzial auch da, in der Schiene unterwegs zu sein.
Ja, schon, aber am Ende stecken wir in den konkreten Zahlen und in den Absatzzahlen ja auch nicht drin. Am Ende sieht man, dass ja den großen Absatz eher in einer Kernkompetenz, die sie ja bewiesen haben, und das Controller-Segment abbildet. Dann sagt man, okay, dann nehmen wir jetzt lieber alle Ressourcen darauf. Auch wenn wir Mixer und Player bauen könnten, sehen also, wir hier mehr Absatz vielleicht.
Ich weiß, man muss auf jeden Fall klar sagen, das ist wirklich nur, also Flurfunk, nicht mal Flurfunk. Ich habe das so random irgendwo aufgeschnappt und habe mir darüber meine Gedanken gemacht und ist mir halt aufgefallen, ja stimmt, auch Rain hat jetzt irgendwie, gibt es keine Gerüchte über einen neuen Mixer, was ich sehr schade finde und weil die waren ja doch sehr beliebt auch und Rain baut ja jetzt auch mit dem System One einen unfassbar guten Controller auch mit motorisierten Chocks, das ist schon, das macht schon richtig Spaß, macht selbst mir richtig Spaß. Ich habe den ja aktuell im Einsatz. Ist ein cooles Gerät. Ja, und auch im Controllerbereich, ne, mit dem Rain 4, den hast du ja, glaube ich. Nee, du hast den Performer.
Nee, ich habe den Performer.
Ja.
Ja, also solide Technik, gar keine Frage. Und ich bin, das, jetzt kommen wir nochmal aufs Alter zurück. Ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich echt wieder mega Bock drauf habe auf dieses modulare Setup, auf dieses Back to the Roots. Ich habe einfach irgendwie immer mehr das Verlangen danach, auch einen vollwertigen, richtig krassen Mixer zu haben, so wie früher, ne, mit Alan Heath, X1 und Co., die ganzen Dinger, wo du, das war halt auch noch was anderes, als wenn du jetzt alles in so einem, egal wie groß die sind, ne, wie Prime 4 und sonst irgendwas oder Performer, als alles in so einem Kompaktgerät zu haben, weil das alles aufeinander so abgestimmt ist, dass es natürlich irgendwie so in der Konstellation miteinander harmoniert, das ist alles in Ordnung, aber du hast trotzdem nochmal ganz andere Möglichkeiten mit einem wirklich vollwertigen, separaten Mixer, ne? Sei es einfach mit der Send-Return-Funktion, dass du einfach mal Effektgeräte, analoge auch extern einbinden kannst und ach, da brauchen wir gar nicht weiter anfangen, weil das geht endlos. Und mir persönlich kommt immer mehr der Wunsch auf, wirklich an einem vollwertigen Setup wieder mal mehr zu arbeiten als an diesen Controllern.
Ich habe das ja regelmäßig, ich habe ja Hochzeitslocations, in denen steht ein komplettes CDJ 3000 Setup mit dem A9 und ich spiele da regelmäßig auch drauf. Ich finde die schon geil, ne? Also keine Frage, ich will das gar nicht absprechen. Das Einzige, was mir in dem Setup fehlt, ist Player 3 und 4. Also muss ich wirklich sagen, es fuckt mich jedes Mal ab, wenn ich dann in der Location bin, weil ich dann schon wirklich viele Dinge, die ich normalerweise in meinem Mixing mache, nicht machen kann, einfach weil mir das Gerät fehlt.
Aber guck mal, du hast gerade genau die Zielgruppe bestätigt, die ich vorhin angesprochen habe, mit dem 1500X.
Ja. Ich habe mich da auch wieder erkannt.
Kauf dir ein so ein Ding oder meinetwegen dann auch zwei. Und wenn du solche Setups hast, wo du sagst, dir fehlt jetzt 3 und 4, dann stellst du die Dinger dazu und fertig aus.
Ja. Weil Pro Lighting Warenkorb mal eben aufmachen. Also die Hochzeiten in der Location werden jetzt die nächsten paar Mal 1500 Euro teurer.
Tja, why not?
Aber so muss ich dir schon recht geben. Es hat schon auch was an so Geräten zu spielen, aber es gibt auch die Zielgruppe, die total überfordert ist, wenn sie die Waveform auf zwei unterschiedlichen Displays haben. Das sollte man auch nicht vergessen.
Ja, die sind dann wahrscheinlich auch diejenigen, die sich mit mir jetzt, mit dem, was ich gesagt habe, vielleicht nicht identifizieren
null.
Können.
Ja,
aber
null.
Das ist ja, ich bin ja auch nicht der Maßstab, sondern ich glaube, dass diese Generation sowieso langsam aber sicher ausstirbt.
Deine.
Die Alter, wir haben keine 2 Jahre Unterschied. Hör jetzt auf damit. Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, dass all jene, die vielleicht in den letzten 15 Jahren angefangen haben oder in den letzten 10 Jahren, ich glaube, die kennen das gar nicht mehr, überhaupt Waveforms getrennt oder generell ohne Waveforms arbeiten geht gar nicht mehr. Das ist ja auch das, wo ich beim Mix It Easy Workshop tatsächlich festgestellt habe, dass 95% aller Teilnehmer nach Gehör wird schwierig.
Ja, das ist aber,
wird einfach schwierig.
Aber ganz ehrlich, das geht ja, und da bin ich jetzt wirklich sehr ehrlich, also wenn ich mich hinstelle an mein Vinyl-Setup, ja, also only Vinyl, jetzt nicht die VS oder sowas, dann brauche ich auch erstmal wieder 10 Minuten, bis ich was auf die Kette kriege.
Selbstverständlich, das ist doch ganz normal, das geht mir doch auch so. Aber dass dieses Grundwissen, dieses Grundgefühl und das zu beherrschen, das muss ja schon irgendwo drin sein.
Das stimmt.
Wenn du das jetzt, wenn du vor 10 Jahren angefangen hast und du hast es wirklich nur so gelernt mit einer Software, wo die Waveforms immer übereinander oder auch meinetwegen nebeneinander angezeigt waren und du permanent nur visuell aufgelegt hast, und das muss ich so hart sagen, dann hast du dein Gehör darauf nie trainiert. Und das ist auch das, wo ich auch bei den Schülern oder bei den Workshops immer darauf achte, dass wir wenigstens so einen Baustein mit drin haben, dass jeder mal manuell mit eintappt. Dass wir dann auch Takte zählen, dass wir verschiedene Takte, dass wir Strategien entwickeln, wie wir Takte schneller zählen oder rechnen können. Und dann, das ist eine witzige Anekdote, wie ich das ja dann immer mache, ich sage dann immer, okay, ich gebe jetzt einen Beat vor, der hat, das sage ich gar nicht, wie viel BPM, und dann lasse ich den einspielen und dann möchte ich bitte, dass ihr selber raushört, wie schnell der ist, ihr stellt den Pitch ein und dann tappt ihr den ein über die Cue-Taste. Funktioniert beim ersten, nach dem dritten Versuch, beim zweiten Versuch, beim zweiten funktioniert es noch und der dritte, vierte, fünfte, die schaffen das dann alle, außer wenn ich nach dem zweiten einfach mal die Geschwindigkeit verändere, ohne was zu sagen.
Ja.
Dann laufen sie nämlich alle auf, weil sie bei den ersten zwei Versuchen natürlich mitgehört haben, schon mitgezählt, dann stellen sie sich das ein, aha, jetzt schaffe ich's. Und das ist halt, natürlich lässt du damit die Kollegen dann mal auflaufen, aber das ist ja nicht schlimm. Aber wir wollen ja nur ins Bewusstsein bringen, wie wichtig das ist, permanent in der Lage zu sein, auch mit dem Gehör zu arbeiten. Und ich finde, egal welche Möglichkeiten wir haben, und das ist gut so, wir sollten die Basics trotzdem beherrschen. Das ist wie Autofahren, das ist das Gleiche. Natürlich haben wir alle Navis und wir müssen eigentlich gar nicht mehr groß wissen, wo es lang geht. Aber am Ende hilft es immer, wenn man trotzdem noch Schilder lesen kann.
Das stimmt, ja.
Und das ist so mein Appell nach da draußen. Versucht mal ab und zu einen Übergang einfach mal ohne auf den Bildschirm zu schauen.
Einfach mal das Display abkleben. Einfach mal ohne machen.
Schön mit Gaffertape drüber, ja. Nimm am besten das Billige, was sich so richtig gut lösen lässt. Wir hatten gerade ein technisches Problem. Wie schön ich technisch da gesagt habe, ne?
Ja.
So richtig hochdeutsch. Okay, gut, kommen wir zum Ende.
Ja.
Ja, okay, Ende. Dann übernehme ich das Ende.
Ende.
Also in diesem Sinne, ich hoffe, dass ich in diesem Podcast dass keiner sich diskriminiert gefühlt hat, sondern alle das Ganze als konstruktive Kritik auffassen. Und in diesem Sinne dürfen wir uns herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wer bis hierhin durchgehalten hat, der ist echt hart im Nehmen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, hoffentlich nächste Woche. Wir können aber nichts versprechen, aber sind guter Dinge. Bis dahin, ciao und
hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Cue ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Cue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hot Cue zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Cue bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Cue bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Cue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Cue macht's möglich, ein echter Traum. Hot Cue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. setzt den Marker im Leben. Ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.